Wir haben es extra dunkel gelassen, damit die müde sind, noch ein bisschen schlafen können. Aber falls die Möglichkeit besteht, ein bisschen es heller zu machen, dann sehe ich euch. Und ihr mich vielleicht auch. Übrigens extra heute Morgen ein Jackett an und eine Krawatte für euch. Ja, ich dachte, bei der schönen Außenverkleidung der Gemeinde muss ich auch was tun. Und außerdem kann man hier die Utensilien besser drin verstauen. Darf ich da was drauflegen? Passiert da was? Okay, gut. Wenn einem etwas so richtig wichtig ist, also so entscheidend wichtig, da macht man sich Gedanken, wie man etwas Bestimmtes bekommt oder auch verhindern kann. Da wird Mann und Frau kreativ, in einer Art, wie man es vielleicht bisher noch nie gemacht hat. Ich war damals so knapp 17 Jahre alt. Ich wollte gerne eine Lehre als Banker machen. Da hat man damals am meisten verdient. Gut, die Bank ist heute pleite, selbst schuld. Sie haben mich nicht genommen. Ja, es lag nicht an mir. Dann habe ich mich bei einer Krankenversicherung beworben, bei der DAK Fellbach bei Stuttgart. Da bin ich groß geworden. Mit dem Lehrvertrag war alles soweit klar gewesen, bis auf eine Bedingung. Und das war ein Problem. Die Bedingung war unglaublich schwierig, zumindest für mich. Ich wollte die Arbeitsstelle, aber ich musste etwas tun. Ich hatte noch Zeit, habe überlegt, was man da machen könne. Und dann kam mir die Idee. Grandios übrigens, fand ich zumindest, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Meine Eltern meinten zwar, ich wäre ein bisschen verrückt. Meine Freunde lachten und andere waren recht verwundert und überrascht. Aber ich kann euch sagen, ich habe es geschafft. Ich habe die Lehrstelle bekommen, alles erfüllt und ein glücklicher Wilfried. Ja, so war das damals. Jetzt sollte eigentlich jemand fragen, von was redest du eigentlich? Gut, ihr fragt nicht, dann sage ich es euch trotzdem. Ich trug damals mein Haar offen. Okay, zu meiner Zeit ziemlich lang. Und das war ein Problem. Denn die Ausbildungsstätte hatte, wie man damals sagte, Publikumsverkehr. Da kamen auch viele Erwachsene, auch ältere Leute. Und der Geschäftsführer meinte, in der Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er, lange Haare hat man da nicht gehabt, im Schwäbischen. Das wäre geschäftsschädigend. Ich bekomme die Stelle, es war alles geledigt, aber ich müsse mir vorher einen normalen Haarschnitt zulegen. Mein Haar, normaler Haarschnitt. Und dann kam sie, die Idee. Ich kaufte mir eine Kurzhaarperücke. Ja, wirklich. Also so wie das hier etwa, ein bisschen kürzer. Und ich dachte, das lohnt sich, denn ich spare ja künftig das Geld für den Friseur weiterhin. Aber die Perücke war relativ teuer. Ich habe sie mir gekauft und dann hat sich herausgestellt, das war schwieriger als erwartet. Als 17-Jähriger lange Haare und eine Kurzhaarperücke zu kriegen. Ich habe mir also Haarspangen besorgt und habe mich morgens, bevor ich zur Arbeit ging, das mühsam hochgesteckt. Es war ein Problem während der Arbeitszeit, weil ich kein Fachmann war, merkte ich, wie einige der Haare langsam unter der Kurzhaarperücke vorkamen und rannte ständig auf die Toilette, um das da wieder hochzufriemeln. Ich war immer froh, wenn der Abend kam in der Straßenbahn. Da ging ich nach hinten in die Straßenbahn an den Spiegel, nahm die Perücke ab, machte die Haarspänchen raus, kämmte die Haare wieder lang. Und als ich zurückging auf meinen Platz, sah ich, dass mir doch einige Leute recht verwundert nachsahen. Nach 3 Monaten stellte ich fest, nicht wegen der Haare, es war einfach nicht der Beruf für mich, da bei der DRK. Da bin ich zwar heute noch, aber nicht mehr als Mitarbeiter. Und nach 3 Monaten beschloss ich, mach was anderes, habe ich auch am letzten Arbeitstag, als das Publikum schon weg war und nur die Arbeitskolleginnen überwiegend da waren, sage ich, ich wollte euch noch was sagen, bevor ich aufhöre, nahm meine Perücke ab und die Spangen raus. Es folgte ein Riesengelächter, wobei die Frauen größtenteils wussten, dass ich eine Perücke anhatte, wie Frauen halt sind. Die dachten aber, ich habe vielleicht Haarausfall oder irgendeine Chemotherapie. Auf jeden Fall machte ich dann eine Ausbildung als Industriekaufmann in einer grafischen Kunstanstalt. Da passten lange Haare. Und die Arbeitsstelle habe ich dann auch erfolgreich beendet, mit oder trotz der Haare. Wenn einem etwas so richtig wichtig ist, dann wird man kreativ, oder? Um es zu bekommen oder auch zu verhindern. Wenn euch etwas so richtig wichtig ist, auch in Bezug auf Gott, auf Jesus Christus, bleibt da. Wenn ihr jemandem etwas sagen oder vorlesen wolltet aus der Bibel, welche wichtige Stelle würdet ihr denn nehmen? Aus dem Schöpfungsbericht? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles war gut? Oder vielleicht ganz hinten aus der Offenbarung, wo es heißt, ich hörte eine Stimme und als ich mich umwandte, sah ich einen, einem Menschensohn gleich. Und er sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, ich bin der Letzte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war tot und ich bin lebendig. Oder vielleicht aus Jesaja, mitten aus der Bibel, der, als er vor Gott stand, sagte, ich vergehe in der Heiligkeit Gottes, ich bin ein Sünder. Oder noch ein, zwei Vorschläge, der Philipperbrief, wo es heißt, einmal am Ende der Zeit werden sich alle Knie vor Jesus Christus beugen, im Himmel und auf Erden, und alle werden bekennen, Christus ist der Herr. Oder eine Stelle, die mir auch gut gefällt, 1. Thessalonicher Brief, das ist die letzte jetzt, wo die Bibel davon spricht, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Und dass ihn alle Menschen sehen werden. Und selbst die, die schon lange verstorben sind, die Gräber werden sich auftun und Christus entgegengehen. So gibt es viele wichtige Bibelstellen, wichtig in Anführungsstrichen, über die Größe Gottes oder von Jesus Christus. Dass er wiederkommt, einmal sichtbar für uns alles, um uns ewiges Leben zu schenken. Heute soll es um eine Bibelstelle gehen, die auch sehr wichtig ist, finde ich. Ein Predigttext aus, ihr werdet es gleich hören, über das Matthäus, Markus und Lukas ohnehin berichten, nämlich das Abendmahl. Und ich will mich aber konzentrieren auf eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, die auch mit dem Abendmahl zu tun hat, aber auch mit einer Fußwaschung. Keine Sorge, das machen wir heute Morgen nicht. Aber ja, wer möchte, im Anschluss draußen am Parkplatz. Aber Bibelausleger, Gelehrte, Bibelleser sind sich nicht ganz sicher, ob das genau die gleiche Stelle ist wie die in Matthäus, Markus und Lukas. Obwohl der Zeitrahmen ist ganz ähnlich und auch der Inhalt. Man weiß von den verschiedenen Evangelien, der eine betont mal dieses, der andere mal jenes. Und Johannes erwähnt eben nicht direkt das Abendmahl, die Einsetzungsworte, aber er spricht auch vom Verrat von Judas. Und spricht auch davon, dass Petrus Jesus einmal verleugnen wird. Also wie immer er das persönlich sieht, ich denke, es ist die gleiche Geschichte. Ihr werdet es gleich hören aus dem Johannesevangelium, lese ich uns einige Verse daraus vor. Und bevor ich das tue, möchte ich beten, wir bleiben aber sitzen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir wollen beten, Herr, wenn wir es gleich hören und lesen, wie vielleicht schon oft, dass du zu uns sprichst und dass wir das Gehörte für uns einfach mitnehmen. Amen. Vor dem Passafest, da erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt gehen würde zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zuletzt. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Er stand vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und gürtete ihn um, goss Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, den er umgebunden hatte. Ich springe um einige Verse. Als er nun ihnen die Füße gewaschen hatte, Vers 12, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder hin und sagte den Jüngern: Wisst ihr und versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, ich bin es. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich es auch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Jemand schrieb einmal mit Namen William Barclay: Wenn Jesus Gott dem Vater am nächsten war, ging er in seinem Dienst an die Menschen ganz besonders weit. Er wusch ihnen die Füße, nahm Sklavenarbeit auf sich. So ganz richtig ist die Aussage nicht, denn ich glaube, Jesus war seinem Vater immer nah. Aber es verdeutlicht etwas. Wenn Christus Gott ganz nah ist, dann distanziert er sich nicht von den Menschen, sondern ist den Menschen besonders nah. Wir verstehen das nicht immer ganz. Wir können das sehr wohl trennen. Und Johannes in seinem Brief, im ersten Brief, schreibt einmal: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber ignoriert oder hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Gut, wir können das. Man kann Gott lieben und die Nächsten sagen, geht mich nichts an. Aber das Schöne in Gottes Wort ist, Nähe zu Gott bewirkt immer Nähe zu Menschen. Das ist so ganz zentral. Je näher mir Christus ist, umso näher sind mir meine Mitmenschen. Und ich möchte drei Aspekte, drei sind es, herausgreifen. Diese Geschichte der Fußwaschung und dann auch dem Abendmahl offenbart etwas über Gott. Offenbart etwas über uns, offenbart etwas über unseren Nächsten. Es offenbart etwas über Gott. Jesus hat den Menschen, die manchmal überrascht und verblüfft waren, immer wieder gesagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört, was Gott uns Menschen sagt. Wer mir vertraut, der lernt, Gott zu vertrauen. Jesus erniedrigt sich, liebt uns, kommt ganz nah. Bevor wir weiter auf den Text eingehen, vielleicht eine Sache. Es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man einen Aspekt der Bibel herausgreift und ihm Allgemeingültigkeit gibt. Wenn man sagt, das allein. Es ist ein wichtiger Aspekt, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Erniedrigung Gottes, aber es ist nur ein Teil. Es gibt andere Aspekte, die sind ganz wichtig, denn Gott ist der nahe Gott. Er kann aber auch fern sein, sagt die Bibel. Gott hört Gebet. Wir lesen aber auch von Bibelstellen, wo Gott sagt, ich höre euer Gebet nicht mehr. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder und dem Singsang. Wunderbar, die Musik hier, meine ich überhaupt nicht. Aber wenn das Herz nicht mehr dabei ist, darum geht es an dieser Stelle. Gott ist ein Gott, der uns Menschen zum ewigen Leben ziehen will, aber er lässt Menschen auch gehen, die bewusst in die andere Richtung gehen möchten. Johannes 13. In der damaligen Zeit war es üblich, wenn man reinkam in ein Haus, da stand eine große Schale mit Wasser. Staubige Straßen, wenn es geregnet hat, was nicht oft vorkam, waren die Füße sehr schmutzig. Und bei wohlhabenden Leuten stand da ein Diener und hat denen, die reingekommen sind, die Füße gewaschen. Galt schon damals, selbst bei den Dienern, als unterste Kaste, niedrigste Stufe. Das war wirklich die Drecksarbeit, die Füße, nach einem schwitzigen Tag. In der Bibel steht nichts, was da los war in dem Haus. Wahrscheinlich stand da kein Diener bereit. Ob die Jünger vorausgegangen waren, wie Zeils in den anderen Geschichten berichtet, ob sie es einfach vergessen hatten? Ob sie sich dachten, wir gehen besser weiter. Ich habe keine Lust, dem anderen die Füße zu waschen. Johannes schmückt es überhaupt nicht weiter aus. Es heißt nur, am Abend vor dem Passa, Jesus wusste, die Zeit ist gekommen, er würde die Welt verlassen und zum Vater zurückgehen. Schön umschrieben, klingt gut. Das heißt, es war der Moment, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Bevor Jesus die Schuld und Sünde der Menschen auf sich nahm. Das heißt, es war der Abend, wo Jesus schon wusste, dass Judas ihn verraten würde. Es war der Abend, wo er wusste, dass Petrus dreimal sagen würde, Jesus, wie buchstabiert man das bitte nochmal? Kenne ich nicht. Noch nie gehört. Weiß nicht, von wem du redest. Jesus wusste das alles und hat ihnen die Füße gewaschen. Petrus auch einem Judas. Nur die Bibel hat ja die Angewohnheit, die Begebenheiten nicht damals stehen zu lassen, dass wir so zurückgucken und sagen, interessant. Sie nimmt uns immer mit ins Heute. Das heißt, Gott weiß um dein und um mein Versagen. Er weiß sehr wohl um unsere leere Versprechen, die wir ernst meinen, aber oft nicht halten können. Er kennt manchmal die Engherzigkeit unseres Lebens und wir erschrecken ja manchmal selbst darüber. Und im Wissen über alles das, über alles Versäumen und Versagen und auch ernst meinen, heißt es, stand Jesus auf. Ist nicht ganz klar, ob vor dem Abendmahl oder nach dem Abendmahl, wahrscheinlich nicht während oder doch. Während Brot und Wein? Wer weiß. Bindet sich eine Schürze um und wäscht ihnen die Füße. Das Niedrigste, was Gott tun kann, was Christus tun kann. Jesus sagt einmal, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um euch zu dienen. Philipperbrief, vorhin wurde es angesprochen. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht daran fest. Er erniedrigte sich selbst, war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alles erhöht. Das ist Gottes Liebe. Selbst wo ihn Menschen auslachen und verspotten und schlagen und verachten, wo Leute sagen, kenne ich nicht, hat er das Ziel vor Augen, deine und meine und unsere Erlösung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das sagt die Stelle uns über Gott, über uns. Da lebt Jesus 3 bis 3,5 Jahre mit seinen Jüngern. Wunder, vollgepackt, Predigten, wo Leuten der Atem stockte. Die Menschen blieben erstaunt und überrascht zurück, Tag ein, Tag aus. Nicht nur sonntags, ständig. Und wenn irgendjemand hätte wissen müssen, was Nachfolge und Glaube an Christus bedeutet, bestimmt diese Leute. Es waren auch Frauen dabei, aber die 12 waren jetzt Männer, erwachsen, im Berufsleben, teils verheiratet, nicht auf den Mund gefallen. Die waren bereit, Dinge zu tun. Petrus ging sogar mal so weit, einmal ein Ohr abzuhauen, um Jesus zu beschützen. Jesus hat das Ohr wieder dran geheilt. Aber die Jünger, nicht nur Petrus, mussten sich auch korrigieren lassen. Harte Worte. Weiche von mir, du sagst nicht, was Gott will, sondern was du sagst, ist vom Teufel. Jünger, die es gut meinten, Jünger, die aufrichtig Jesus nachfolgten, es waren keine Menschen, die verklärt reinschauten, so mit Heiligenschein, so wie bei mir, bei anderen. Da ging es oft auch um Arroganz, um Ehre, um Kompetenz. Es ist erschreckend, wie oft immer wieder steht, selbst in besonderen Situationen, wie die Jünger danach debattierten heißt das Wort, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wem wird besondere Beachtung gegeben? Wer hat die schönste Krawatte? Ich? Ich bin nämlich der Einzige heute Morgen. So habe ich mir das gedacht und erhofft. Die Jünger waren bereit, Feuer und Schwefel vom Himmel auf die Menschen fallen zu lassen, nachdem Jesus von Liebe gepredigt hat. Und zwei der Jünger schickten mal die Mutter vor und dachten, die kriegt es vielleicht besser hin. Wer bekommt eigentlich die besten Plätze im Himmel? Könnten wir links und rechts neben dir sitzen? Ist das nicht verrückt? Dass schon damals Leute, die so eng mit Jesus waren, sich manchmal trotzdem so verrannt haben. So grandios und auch so hoffnungslos. Dass man Jesus folgen kann und trotzdem manchmal wirklich einen Balken vorm Auge hat. Nicht nur ein Splitter. Und darum sagt wohl der Apostel Paulus an die Römer, und er schreibt es uns auch, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Manchmal ist man ja wirklich frustriert über sich selbst. Aber vielleicht darf man sich dann daran erinnern, wir sind im Prozess des Verändertwerdens. Wir sind noch nicht am Ende. Da nennen wir Jesus Meister und versuchen meistens unser Leben selbst zu meistern. Wir nennen ihn Lehrer und sind oft so unbelehrbar. Wir nennen ihn Herr und herrschen übereinander. Und Jesus sagt, wenn ihr mich Meister, Lehrer und Herr nennt, dann folgt mir nach. Richtet euch nach meinem Wort, lasst euch verändern. Drittens und letztens. Die Fußwaschung zeigt etwas über mein und unser Verhältnis zu unserem Nächsten. Nachdem Jesus all das gemacht hat, ich habe die Stelle, das Gespräch mit Petrus ausgelassen, das wäre eine Extrapredigt. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, setzt er sich hin und sagt, habt ihr verstanden, was ich euch gesagt habe? Ihr könnt den Mund ruhig wieder zumachen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich, der ewige Gott, der Sohn Gottes, euch die Füße wasche, wir sagen ja eher, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, wenn man früher jemanden nicht mochte, hat man gesagt, dem wasche ich jetzt mal den Kopf. Und damit war nicht gemeint, den Kopf waschen, sondern nicht die Füße, sondern den Kopf. Und Jesus sagt, wenn ich, euer Meister, euch die Füße gewaschen habe, wascht euch gegenseitig die Füße. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Maria und ich, wir wohnten einige Jahre, zweimal sogar, in der Nähe von Schaffhausen. Ein kleines Dorf, ein deutsches Dorf namens Büsingen, liegt in der Schweiz. Ja, ein Stück Deutschland in der Schweiz. Eine Exklave. Man muss also über die Schweizer Grenze, um dorthin zu kommen. Es gibt ein deutsches Postamt, deutsche Briefmarken, aber weil es wirtschaftlich zur Schweiz gehört, zahlt man mit Schweizer Geld. Das gibt es tatsächlich. Gibt es heute noch Büsingen. So, da haben wir gewohnt und wir waren für verschiedene Gemeinden zuständig, haben am College unterrichtet und man kannte uns im Dorf. Und schräg gegenüber von dem College wohnte jemand, wie darf ich es freundlich sagen, er hatte ein Defizit. Also das Problem war nicht, dass er leise war. Hey! Ja! So ist er einmal auf der Straße begegnet. Und so ging es mir eines Tages in geistigen Höhenflügen, ging ich von zu Hause zum College und da begegnete er mir. Hey, du! Ich habe mal geguckt, ob er einen anderen meint. Er meinte mich. Und die haben so einen schönen Dialekt, badisch-schweizerdeutsch. Ich kann das leider nicht so gut. Kannst mir mal helfen? Ah ja, als Pastor natürlich. Komm mal mit, der hat ja gewohnt. Da sind wir in die Wohnung rein, war noch nie drin. Und dann setzt er sich hin, er hatte kurze Hosen an und sagte, guck mal da, mein Verband. Der hatte also einen dicken, schmutzigen Verband bis zum Knie hoch. Und ich weiß nicht mehr warum. Er sagte, ich kann den selbst nicht aufmachen. Kannst du mir den bitte aufmachen und einen neuen anlegen? Ja, ich bin Krankenpfleger. Das bin ich nicht. Es war eklig. Ehrlich. Dachte ich an die Fußwaschung später. Also, dann hat es vorsichtig runtergemacht. Ich weiß gar nicht, ob Creme drauf kam. Das habe ich irgendwie verdrängt. Ich weiß nur, irgendwie kam der neue Verband dran. Und als ich heimkam, ich meine, ich habe es Maria erzählt, wie mutig ich war. Und ein paar Tage später begegnet er mir wieder auf der Straße. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ey! Dachte ich, nee, nicht nochmal. Und ich habe ernsthaft überlegt, daran kann ich mich erinnern, schnell irgendwo abzubiegen, die Straßenseite zu wechseln. Ihr kennt einige von euch die Filme von Don Camillo und Peppone, wo Gott immer mit Don Camillo spricht. So ungefähr, du bleibst auf der Straßenseite. Ging ich auf ihn zu und er hat wirklich nur Hey gesagt und ließ mich vorbeigehen. Ich dachte, ach, danke Herr. Aber geht es uns nicht manchmal so, wenn wir dran denken, Füße waschen? Ich meine es nicht wörtlich, sondern einen anderen anzunehmen, wie er oder sie ist. Wir sagen manchmal vielleicht, na komm, gib sie her, deine Latschen. Das kriege ich auch noch hinter mich. Aber das meint Jesus nicht. Der oder die Nächste ist nicht mein Feind, nicht ein zu ertragendes Übel, so verschroben sie manchmal sind. Menschen in Liebe zu begegnen, ist gar nicht immer so leicht. Und Jesus weiß das. Bei seinen Jüngern, und er weiß es bei dir und mir, Liebe soll stinken im Raum, aber die Füße zu waschen. Und wenn man eine Gemeinde, wenn man sich lang genug kennt, erlebt man das ja, Maria und ich auch, über die Jahre und Jahrzehnte. Da ist Hochmut und Neid und Rechthaberei und Überheblichkeit, manchmal auch Dummheit. Nein, wir nicht, die anderen meine ich. Einfältige Menschen, die sie für klug halten, es ist kein Zuckerlecken mit Christen. Und es wird kaum einen unter uns geben, der nicht schon unter anderen gelitten hat. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, es gibt auch niemanden, der nicht schon unter uns gelitten hat. Auch wir sind schwierig und eckig und kantig, wir merken es nicht, bis es uns die anderen sagen. Einander in Liebe und Wertschätzung zu begegnen, die Jünger, die gar nicht dran dachten, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Und Jesus sagt, was ich euch getan habe, tut ihr untereinander. Die Stelle lehrt uns etwas über Gott, der uns liebt. Über uns selbst, dass wir auf dem Weg sind. Und über die Liebe zum Nächsten, dass wir lernen dürfen, einander wertzuschätzen, zu lieben. Ich schließe mit einem Text aus dem Römerbrief, geschrieben an Christen in Rom. Eure Liebe muss aufrichtig sein. Wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Setzt euch unermüdlich für Gottes Sache ein. Lasst euch ganz vom Geist Gottes durchdringen und steht Gott jedem Augenblick zur Verfügung. Helft Christen, die in Not geraten sind. Seid gastfreundlich. Und wenn Menschen euch das Leben schwer machen, betet für sie, statt ihnen Schlechtes zu wünschen. Wenn andere fröhlich sind, freut euch mit ihnen, weint mit den Trauernden, seid einmütig untereinander, streitet nicht. Versucht nicht immer wieder hoch hinaus zu wollen, sondern seid euch auch für geringe Dinge nicht zu schade. Hütet euch vor Selbstüberschätzung und Besserwisserei. Vergeltet niemals Unrecht mit Unrecht und seid darauf bedacht, Gutes zu tun. Und soweit es an euch liegt, lebt mit Menschen in Frieden. Handelt so, wie die Schrift es sagt. Wenn dem Feind hungert, gibt ihm zu essen. Hat er Durst, gibt ihm zu trinken. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Du wirst ihn überwinden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Besiege das Böse mit Gutem. Und Jesus stand auf und sagte, versteht ihr, was ich getan habe? Amen.
Können wir das Foto haben, bitte? Wir laden euch ein, heute an den Tisch des Herrn mit uns zu sitzen. Eine lange Tafel konnten wir jetzt leider nicht hier aufbauen, aber wir machen das bildlich. Könnt ihr Augen schließen, offen lassen. Wir reichen nachher